Wir hören auf Gottes Wort und lesen aus Offenbarung 2, die Verse 8 bis 11. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du aber bist reich, und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Synagoge Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Zum Lied und zum Gebet wollen wir uns erheben. Ja, heiliger, ewiger Vater, an diesem Morgen wollen wir auch wieder anfangen damit, dich zu ehren, dich zu loben, dich in die Mitte zu stellen. Und wir beten dich an durch deinen Sohn Jesus Christus. Du bist der Erste, du bist der Letzte, du umfasst alles, du umspannst alles, du überschaust alles. Du siehst alles, Herr, und wir beten dich an, dass du nicht nur zuschaust, sondern dass du die Kontrolle hast, dass du die Regierung hast, dass die Macht bei dir ist und du alles lenkst nach deinem Willen, nach deinem Plan. Und du wirst zum Ziel kommen mit deinen Plänen und mit dem, was du dir vorgenommen hast. Ja, wir beten dich an. Ja, Herr, und wir wüssten nicht, wie wir vor dich kommen sollten. In all unserer Schwachheit, in unserer Verdorbenheit, in der Bosheit unseres Herzens, in den Neigungen und unseren Versuchungen, in unseren Gedanken und Sinnen. Herr, du weißt, wo es uns immer wieder hinzieht und wegzieht. Ja, und wie wir verstrickt sind in die Sünde, in die Macht des Todes. Aber Herr, du hast uns daraus rausgerissen. Du hast uns rausgerissen aus der Macht der Sünde und des Todes. Du hast uns versetzt in dein Reich. Und durch dein Blut, Herr Jesus Christus, ist alles erledigt, ist alles vollbracht. Wir dürfen vor dich kommen und durch dich, Herr Jesus Christus, zum Vater. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für dieses Vorrecht, für diese Berechtigung, vor dich zu treten, heiliger Vater, vor deinen Thron zu kommen, in Mut, in Zuversicht, ohne Angst, sondern in Liebe zu dir, die du ja ausgegossen hast in unsere Herzen. Dank sei dir, Herr, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir zu deinem Reich gehören dürfen, dass wir an deinem Tisch sitzen dürfen. Du bist so wunderbar zu uns. Ja, und jetzt bitten wir dich für diese Stunde, Herr, für diesen Morgen, dass du diese geistlichen Wahrheiten wieder in uns befestigst, dass du es in uns stärkst wieder, dass der innere Mensch wachsen darf und alles Äußere abfallen darf, dass wir loslassen dürfen, frei werden dürfen für dich. Ja, Herr, und alles, was uns bedrängt, was uns Sorgen macht, was uns Last und Not ist, Herr, du siehst das alles auch. Und wir wollen es dir heute Morgen wieder neu hingeben, alles dir anvertrauen und glauben, vertrauen, dass du alles gut machst. Segne du uns jetzt hier zusammen als Gemeinde, hier im Raum und alle, die mit uns verbunden sind, auch unsere jungen Erwachsenen in Wolfach. Herr, du bist der Herr der Gemeinde, hier unter uns, in unserem Land und in der ganzen Welt. Segne du uns im Hören, segne Norbert Rose, unseren Pastor, beim Reden. Mach uns still vor dir. Herr, wir wollen dich schauen. Amen.
Es ist ja immer noch ein Rätsel, was es mit diesen 7 Gemeinden auf sich hat. Überhaupt diese 7er-Zahl, diese Symbolik, wir können ja ganz vieles dazu sagen. Wir haben schon so vieles über diese 7er-Zahl gehört, dass das einen Symbolcharakter hat. Immer wieder die 7 Sterne, die 7 Leuchter, die 7 Engel, die 7 Siegel, die 7 Posaunen, die 7 Gemeinden. Wir könnten uns darin verlieren und viele Stunden darüber nachdenken, warum es gerade 7 sind und nicht 6 oder 8, warum nicht alle Gemeinden hier aufgeführt sind, die es zu ihrer Zeit damals schon gab. Eine Auflistung von all dem, was in diesen wenigen Jahrzehnten schon entstanden war, das wäre sicherlich hochinteressant und spannend, diese Gemeinden zu sehen. Warum gerade diese 7 Gemeinden? Auch die Frage, ob mit diesen 7 Gemeinden, an die die Sendschreiben erhalten, 7 verschiedene Typen von Gemeinden gemeint sind oder die 7 Zeiträume, in denen man die Entwicklung der Gemeinde durch die ganze Kirchengeschichte etwa sehen könnte, in 7 Etappen, in 7 Formen von Kirche, verschiedene Ausprägungen im Laufe der Zeit oder die 7 größten Gefahren, mit denen es die Gemeinde Jesu zu tun hat. Und wir würden immer irgendwie fündig werden, immer würden wir irgendetwas entdecken, wo wir sagen, ja, das ist ein Stück Wirklichkeit der Gemeinde Jesu, dass die Zahl 7 bedeutet, für alle Gemeinden und in allen Zeiten haben wir es mit diesen Wirkungen, mit diesen Vorgängen, mit diesen Prozessen zu tun, das gilt ganz sicher. Es gibt keine eindeutige Antwort auf all die Fragen, die wir an diese Bibeltexte stellen in der Offenbarung. Was wir aber ganz sicher haben in all diesen Sendschreiben, in diesen 7 Sendschreiben, ist, wir haben 7 verschiedene Selbstvorstellungen des auferstandenen Herrn. Mit wem haben wir es hier zu tun? Er stellt sich uns vor. Wir haben 7 verschiedene Bestandsaufnahmen von unterschiedlichen Gemeinden. Was sind das für Gemeinden in ihrer Zeit? Wir haben 7 verschiedene therapeutische, also heilsame Anweisungen vom Auferstandenen, wie wir mit diesen Lasten der Gemeinde Jesu zurechtkommen können. Und wir haben 7 verschiedene Versprechen, Verheißungen, Zusagen an alle, die ihren Glauben bewahren und die Widerstände, Hindernisse, Angriffe, Anfechtungen und Versuchungen dann endlich überwinden. Wir haben einen großen Lohn, wenn man das so sagen darf, auch wenn wir nicht gerne von Lohn sprechen, aber die Bibel weiß um einen großen Lohn für die, die überwinden wollen, die überwinden werden. Und wir haben sehr widersprüchliche Aussagen in diesem Sendschreiben an Smyrna. Also in diesem Schreiben ist immer das eine gesagt und sofort, nein, das gilt aber nicht, sondern das andere, das Gegenteil. Immer wenn wir denken, jetzt haben wir es, nein, das Gegenteil. Das ist ein wenig sonderbar und da muss man sich daran gewöhnen. Nichts ist, wie es aussieht. Die Beurteilung Jesu über die Gemeinde ist möglicherweise völlig anders als unsere Beurteilung. Das fängt schon damit an, dass noch einmal betont wird, Jesus ist tot. Das gilt für viele. Nein, Jesus ist lebendig. Er ist auferstanden, er ist da, er ist mitten unter uns. Die Christen in Smyrna gelten als arm und sie würden sagen, ja, wir sind auch richtig arm dran. Uns geht es so schlecht, wir sind so schwach, wir sind so wenig, wir sind so ohnmächtig, so hilflos. Wir sind wirklich die Ärmsten in all den Gemeinden, die da sind. Und Jesus sagt, nein, ihr seid reich. Und wenn wir es vergleichen mit anderen Gemeinden, würden wir sagen, sie sind möglicherweise viel reicher als alle anderen. Sie sehen es nur nicht, sie wissen es nur nicht, sie können es nicht erkennen, worin dieser Reichtum besteht. Einige erleben massive Bedrängnis, einzelne sogar möglicherweise bis an den Tod und werden doch alles gewinnen. Alles, was man nur gewinnen kann. Sie sind die, die am allerreichsten sind. Das muss man erstmal aushalten als Christen, als Gläubige, dass all unsere Einschätzungen und Eindrücke möglicherweise nicht stimmen, sondern dass Jesus, dass die Bibel, dass der Glaube ganz anders bewertet, als wir es auf Anhieb tun würden. Und wenn wir die Gemeinde in Smyrna ein wenig genauer anschauen, Smyrna ist ja heute eine der größten Städte in der Türkei. Sie hat heute noch einen ähnlichen Namen. Man sieht es noch, dass aus Smyrna Izmir geworden ist. Weit über 4 Millionen Einwohner, die zweitgrößte Hafenstadt der Türkei, an der Ägäis gelegen, auch die Perle der Ägäis genannt. Da merken wir schon, das ist eigentlich ein Urlaubsparadies. Und wir würden vielleicht sagen, wenn Sie schon mal da gewesen sind, das ist eine beeindruckende Stadt, eine reiche Stadt. Und Jesus würde vielleicht sagen, das ist keine reiche Stadt, das ist eine arme Stadt. Denn ich habe kaum noch ein Volk in dieser Stadt. Das, was damals so gut angefangen hat und so gut hätte weitergehen können, davon ist fast nichts mehr übrig geblieben. Denn mit dieser Stadt und mit diesem Land ist auch verbunden, dass seit 1894, spätestens seit 1894, eine Verfolgungswelle nach der anderen über die Christen in Izmir und in der Türkei herübergeschwappt ist. Die große Welle der Verfolgung über die Armenier etwa. Aber dass es schon viel früher angefangen hat mit den großen Schismen der Kirche, also mit den Zerspaltungen der Kirche in eine Ost-, eine Westkirche, hat ja auch damit zu tun. Dass aus dem großen Konstantinopel irgendwann Istanbul geworden ist, aus dieser gewaltigen Hagia Sophia, die Weisheitskathedrale, die Heilige, dann eine Moschee geworden ist, in die man zumindest noch rein darf oder hinein durfte. Ich weiß gar nicht, wie der Stand im Augenblick ist, aber da hat sich so vieles verändert in diesem gewaltigen Land, in dieser großen Geschichte der Christenheit in der Türkei, in dieser Umgebung in Kleinasien. Und Smyrna, Izmir ist ein kleiner Teil davon. Und wir verstehen, wenn wir die Geschichte von Izmir anschauen und den Christen in der Türkei, dass seit 1894 mindestens 2 Millionen Christen umgebracht worden sind. Und noch einmal 2 Millionen vertrieben worden sind in andere Länder, die geflüchtet sind, weil sie dort nicht mehr leben konnten, dann verstehen wir, dass jeder dieser Sätze im Sendschreiben an die Gemeinde von Smyrna nicht einfach nur allgemeine Formulierungen sind, die irgendwie allen oder keinem gelten, sondern dass gerade die Christen in diesem Umfeld, in diesem Land, in dieser Stadt, das auch sehr persönlich hautnah erlebt haben. Und dann lesen sie es anders und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, also dem, der die Gemeinde trägt, der Engel, das ist ja nicht eine jenseitige Gestalt, das ist der Älteste, der Bischof der Gemeinde, der Verantwortliche der Gemeinde von Smyrna, dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Das sagt der, der euch vorangegangen ist. Und der, soweit können wir sicher sagen, den schlimmsten Tod gestorben ist, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und diese Selbstvorstellung des Auferstandenen von Jesus kennen wir schon, der Erste und der Letzte, das haben wir in verschiedenen Varianten, Anfang und Ende, A und O, Alpha und Omega. Aber diese Formulierung heißt nicht nur der Erste und der Letzte, der Anfang der Zeit, das ist ja prinzipiell richtig. Er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Da fangen wir einmal ganz kurz an, noch einmal. Der Erstgeborene vor aller Schöpfung, von dem die Bibel sagt, dass durch ihn die ganze Schöpfung gemacht ist. Das muss man denen noch einmal sagen, die seit Weihnachten dran stehen und sagen, Jesus ist ja erst an Weihnachten eigentlich richtig erkennbar geworden oder als Messias, als Christus, als der Herr in diese Geschichte eingetreten. Das stimmt ja nicht, sondern Jesus war im Anfang beim Vater und in ihm und durch ihn ist die ganze Schöpfung gemacht. Da heißt es ganz eindeutig bei Johannes, im Johannesevangelium, alle Dinge sind durch ihn, durch das Wort gemacht. Und ohne ihn ist nichts gemacht, was gemacht ist. Es ist also nicht an Weihnachten erstmalig diese Welt betreten hat, sondern dass er diese Welt schon immer betreten hat, schon vor der Welt da war. Vor der Schöpfung, in der Schöpfung, in der Geschichte der Welt, in der Geschichte Israels, vor der Geschichte Israels, also auch bevor Israel überhaupt in Erscheinung trat, war er schon da. Und wir sehen das in der Bibel, dass er schon da war, bevor es ein Israel überhaupt gab. Dass er dann sichtbar in die Zeit, in die Welt hineinkam, als die Zeit erfüllt war, aber immer schon präsent war, immer gegenwärtig war. Auch wenn es unser rationales System nicht wirklich verstehen kann. Und dazu gehört diese Selbstvorstellung, ich bin der Erste und der Letzte, der Protos und der Eschatos, das ist ein schönes Wort. Der Letzte heißt nicht einfach nur der Hinterste oder der, der am Ende immer noch da sein wird, das wird er ganz sicher. Aber Eschatos ist auch eine Steigerung dessen, was davor war. Also nicht nur Erster und Letzter, sondern er ist der Erste und der Einzige. Da merken wir, was es für eine Bedeutung hat, dieses Wort. Ich bin der Erste und der Einzige, der tot war und lebendig geworden ist. Und damit hat er die ganze Vollmacht in sich. Er ist der, der uns etwas zu sagen hat über Zeiten und Ewigkeit und über die Dinge, die in dieser Zeit geschehen. Ich bin der Erste und der Einzige, der tot war und ist lebendig geworden. Und auch der Letzte und der Einzige, mit dem wir es einmal zu tun haben werden, wenn wir vor ihm stehen. Er wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Da schließt sich ein Kreis. Er ist der Letzte und der Einzige und der Erste und der Einzige. Und mit ihm haben wir es jetzt zu tun. Wo immer wir sind, ob wir hier sind, ob es uns gut geht, ob wir wie die Christen von Smyrna diese Bedrängnis erleben, ob es heute Christen gibt, und die gibt es in großer Zahl, die um ihr Leben bangen, die in dieser Situation stehen, dass sie die Bedrängnis aushalten, dass sie ihre Gesundheit, ihr Leben riskieren. Wir haben es immer mit ihm zu tun, wo wir auch sind. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Ich sehe dich in deiner Situation. Ich weiß, wie es dir geht, auf deinem Weg, in deiner Schwachheit, in deiner Ohnmacht, in deiner Sorge, mit deiner Last. Du bist ein Gott, der mich sieht. Klingt so einfach. Lässt sich auch einfach und leicht sagen, wenn wir hier so friedlich zusammensitzen und solange es uns relativ gut geht. Wie anders wird das schlagartig, wenn wir in Bedrängnis sind? Wenn es nicht mehr so gut geht, du bist ein Gott, der mich sieht. Da kennen wir ganz andere Gedanken. Wo ist dieser Gott, der seine Gegenwart zugesagt hat? Wo ist dieser Herr, der seine Hand über mir halten wollte? Wo ist dieser Jesus, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende? Und er würde uns antworten, ich bin da. Wo immer du bist, ich bin da. Wie immer es dir gehen mag, ich bin da. Wie immer du in deiner Dunkelheit sein magst, ich sehe dich. Wir haben das vorhin im ersten Lied so klar gesungen, wunderbar. Selbst in der Tiefe des Meeres siehst du mich. Am Ende der Welt, Psalm 139, wohin ich auch gehe, du bist da, du bist schon vor mir da, du siehst mich, du kennst mich und du weißt um meinen Weg. Er ist da, die Frage ist, sehen wir das? Haben wir das verstanden? Haben wir einen Blick für seine Gegenwart? Oder verlieren wir ihn sofort, sobald es uns ein bisschen ans eigene Wohlbefinden geht, an die Bequemlichkeit, wenn es nicht so läuft, wie wir es gerne hätten, wie wir es geplant haben? Wir bleiben dabei. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das wollen wir jeden Tag neu fassen und jeden Tag neu üben. Zu sagen, du bist der Herr, der mich kennt und der mich sieht. Niemand ist mir so nah wie dieser lebendige Herr. Und das gilt immer. Das gilt an allen Orten. Das gilt, ob wir es spüren, ob wir es im Vertrauen haben. Das gilt auch und besonders, wenn ich es nicht mehr glauben kann. Das ist auch wichtig. Wenn ich nicht mehr glauben kann, wir kennen das, dann ist sofort der Eindruck, dann zieht er sich zurück. Mit solchen Typen will er nichts zu tun haben, die nicht mehr an ihn glauben. Das ist ein Irrtum. Wenn ich nicht mehr glauben kann, dann ist er immer noch da. Wir kommen nachher noch einmal darauf zurück. Und er hält mich immer noch und umgibt mich immer noch. Nichts kann mich scheiden von deiner Liebe. Nichts reißt mich aus deiner Hand. Auch nicht mein Unglaube, mein Zweifel, mein Kleinglaube, meine Armseligkeit. Immer ist er da. Allein diese Gewissheit verändert so vieles. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Armut ist ja nicht die wirtschaftliche Armut. Davon mag es damals viele gegeben haben. Davon gibt es heute ganz viele. Sondern Armut in der Bibel hat immer etwas mit der Mickrigkeit zu tun, in der wir leben. Mit der Armseligkeit, mit der Schwachheit, mit der Hilflosigkeit, mit der Ohnmacht, die wir immer wieder erleben, dass wir eingeholt werden von dem, was auch an uns so schwach ist und so arm ist, von unseren depressiven Gedanken, die manchmal sich breit machen. Dass wir uns verlieren in dem, wo wir ständig den Eindruck haben, wir kommen gegen diese Bewegungen, gegen diese Mächte, gegen diese Kräfte auch um uns herum nicht an. Auch in unserer Zeit. Wir merken das ja schon deutlich, wie immer mehr verschwimmt, was wir vor 20, 30, 40 Jahren noch so selbstverständlich gesehen und gedacht und geglaubt haben. Und plötzlich merken wir, es ist eigentlich heute alles gleichgültig. Also tatsächlich, es ist alles gleichgültig. Man kann alles hineinstellen ins Internet, man kann alles sagen, man darf alles sagen und alles ist irgendwie gleichgültig. Und das, was einmal gültig war, nämlich die Wahrheit, die ist nicht mehr gültig. Da kann man reden und man merkt, es dringt nicht mehr durch. Wir kommen bei vielen Menschen damit nicht mehr an. Unsere Worte erreichen sie nicht mehr. Da kann man sich den Mund fusselig reden und man wird nicht verstanden. Man kann auch mit Engelszungen reden oder sich zumindest bemühen darum. Und wir kommen nicht mehr an, wo wir ankommen möchten. Man kann die unterschiedlichsten Sprachen bis zur Perfektion lernen. Und manche von uns haben das getan. Aber die Worte, die wir reden, die erreichen die Menschen nicht mehr, weil sie taub sind. Weil sich ein anderer Geist breit macht. Und wir produzieren ja jeden Tag, ich habe geschrieben, Milliarden, das ist ja viel zu wenig. Ich kenne die Zahlen schon gar nicht mehr, die da weit oben über Milliarden kommen, in welcher Reihenfolge, Billionen und Trillionen, was da kommt. Wir produzieren jeden Tag so viele Wörter, die nichts bedeuten, die keine Wahrheit transportieren. Aber alles ist gleichgültig. Alles darf sein, alles wird gehört, aber nirgends ist Wahrheit drin. Und wir erinnern uns daran, dass es ja auch in Deutschland schon einmal solch eine Zeit gab. Und ich sage das deswegen, weil da ein Wort geprägt worden ist, das die Älteren zumindest und die im Religionsunterricht gut aufgepasst haben, auch noch sehr gut kennen. Nämlich das Wort von der Barmer Theologischen Erklärung, wo es hieß, Jesus Christus ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören haben. Mag für manche ein bisschen sonderbar klingen. Ich sage es aber nochmal, Jesus Christus ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören haben, dem wir im Glauben und im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Und ich glaube, dass man sagen kann, dieses Wort hat einen kleinen Teil der Kirche im Dritten Reich bewahrt, nicht komplett unterzugehen, nicht komplett von der Bildfläche in diesem Land zu verschwinden, sondern auch nach dem Dritten Reich noch sagen zu können, es gab doch noch ein paar, die haben gesehen, was da geschehen ist. Dieses eine Wort haben wir zu hören. Warum? Weil er der Erste und der Einzige ist, der uns etwas zu sagen hat. Und er ist auch der Letzte, der uns etwas zu sagen hat. Er ist der Erste und der Einzige, dem wir zu vertrauen haben und der Erste und der Einzige, den wir hören sollen. Gehorsam, heißt es in der Barmer Theologischen Erklärung. Gehorsam ist ja im Griechischen nichts anderes als hören. Das klingt nur im Deutschen so doof, wenn wir sagen, du musst gehorsam sein. Es wird Gehorsam von dir verlangt. Und wenn du nicht gehorsam, wir kennen diese ganzen Formulierungen aus dem FF. Im Griechischen ist es anders. Im Griechischen geht es nicht, du musst, du sollst, sondern da heißt, du bist in der Lage, du hast die Fähigkeit, du hast die Gabe, Dinge zu hören, die kein Mensch hört, die kein Ohr gehört hat. Wir kennen doch die Formulierung von Paulus. Was kein Ohr gehört hat, auch Johannes sagt das, und kein Auge gesehen hat, wir haben es gehört. Wir haben die Gabe, sein Wort zu hören. Und darum sollen wir hören, weil wir die außergewöhnliche Gabe haben, sein Wort zu hören, zu lesen, es in uns zu tragen, darin zu leben und sein Wort lebendig sein zu lassen in unserem Leben und zu verstehen, dass er nicht in einer sonderbaren Sprache zu uns spricht. Dass wir seine Sprache nicht erst dekodieren müssen, auch die Offenbarung nicht, auch wenn wir manches nicht verstehen. Mark Twain hat ja mal gesagt, mich beunruhigen gar nicht die Dinge in der Bibel, die ich nicht verstehe, sondern dass ich verstanden habe, das macht mich unruhig. Bleiben wir doch zunächst einmal bei dem, was wir schon verstanden haben von der Bibel und hören wir. Er spricht so zu uns, dass wir verstehen, der lebendige Herr spricht meine Sprache. Also nicht nur die Sprache, die ich mal gelernt habe, sondern er weiß, wie er mit mir reden muss. Und mit Ihnen und mit euch. Er weiß, was gerade in meinem Leben gebraucht wird. Ob es freundlich sein muss und tröstend sein muss, aufbauend, gütig, liebevoll. Oder ob ich eine stramme Ansage brauche. Ich weiß aus meinem Leben, dass ich manche sehr, sehr stramme Ansagen gebraucht habe. Und ich bin dankbar und froh, dass er eine Sprache für mich gefunden hat. Dass er weiß, wie er mit mir reden muss. Denn er spricht auch heute noch vielfach und auf vielfache, auf vielerlei, wie es im Hebräerbrief heißt, Weise, so wie es für uns richtig und gut und passend ist. Und schon das ist ein unglaublicher Reichtum, wenn wir sagen können, wir haben sein Wort. Das sollen, das dürfen wir hören. Jesus Christus ist das eine Wort Gottes. Und das ist der ganze Reichtum, den wir schon da haben. Du sagst, du bist arm? Nein, das stimmt nicht. Wir sind reicher als alle, die vor uns da gewesen sind. Wenn wir diesen Reichtum erkennen und ihn annehmen, wir sind reicher als die Propheten. Wir sind reicher als die Apostel. Wir sind reicher als die, die mit Jesus gelebt haben. Auch wenn wir immer wieder sagen, ach, wie schön wäre es doch, wenn wir da gewesen wären, wo er da war. Wir haben mehr. Wir haben die ganze Schrift, wir haben das ganze Wort und wir haben unzählige von hilfreichen Mitteln, um dieses Wort auch noch zu verstehen. Und wir haben unsere Technik, wir haben unsere Geräte, wir haben unser Internet, wir haben unzählige Möglichkeiten, um mit diesem Wort bis ans Ende dieser Welt auch zu gehen. Und da hören die Menschen das Wort Jesu. Was für ein Reichtum! Unglaublich! Davon konnten die Apostel nur träumen. Die mussten doch selber dahin gehen, wenn sie irgendjemanden erreichen wollten. Der nächste Satz, der hat es auch noch einmal in sich, der könnte auch missverstanden werden, nämlich wo es um die Lästerung von denen geht, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Das ist ein ganz schweres Wort, denn das ist vielfach so verstanden worden, dass alle Juden Lügner seien, dass alle Juden zu dieser Synagoge des Satans gehören und damit alle mit einem Schlag verurteilt waren. Sie sind die Synagoge des Satans. Das ist kein allgemein antijüdisches Urteil, was wir hier vor uns haben, sondern es gab offensichtlich, es war ja ein sehr konkretes Schreiben an die Gemeinde in Smyrna. Es gab ganz offensichtlich auch Juden in Smyrna, die ihre eigene jüdische Identität längst abgelegt, überwunden, verleugnet haben, die immer noch in ihrer Kultur, in ihrer Tradition lebten, die auch noch irgendwie ihre Feiertage gehalten haben, die irgendwie noch erkennbar waren mit ihren Gottesdiensten in dem, was sie taten, aber die ihre eigentliche Tradition, die eigentliche Wahrheit ihres Glaubens längst schon abgelegt haben und sich selbst angepasst haben. Es gab in Smyrna eine große auch jüdische Bevölkerung, die mit dieser Stadt reich geworden ist. Smyrna war schon damals eine sehr, sehr reiche Stadt und die Juden hatten einen hohen Anteil an diesem wirtschaftlichen Erfolg dieser Stadt. Und trotzdem müssen wir sagen, nicht gegen Juden im Allgemeinen. Wenn wir schon so urteilen wollten, dann müssen wir zugleich sagen, wir müssten uns einmal auf uns selbst noch einmal besinnen, auf nicht nur das, was die Juden tun, sondern auch, was die Gemeinde Jesu tut. Nämlich, wenn es ja heißt, es ist eine Synagoge des Satans und wir fragen, was ist denn heute die Gemeinde? Wir sagen natürlich ganz automatisch, wir leben in der Gemeinde Jesu und die meisten würden das gerne so formulieren. Wir haben es nicht nur mit Kirche zu tun, sondern mit Gemeinde Jesu. Aber ob es tatsächlich Gemeinde Jesu ist, das ist ja noch gar nicht so eindeutig gesagt. Paulus warnt davor in Römer 11, zu schnell im Urteil zu sein über die anderen und über sich selbst, den eigenen Weg, den eigenen Zustand nicht anzuschauen. Auch Gemeinde Jesu hat manchmal nur den Namen Gemeinde Jesu zu sein. Und wir müssten genauer sehen, wann ist denn Gemeinde Jesu auch tatsächlich Gemeinde Jesu? Nämlich dann, wenn Jesus tatsächlich in seiner Gemeinde präsent ist, wenn er der Herr ist, wenn er in seiner Gemeinde gegenwärtig ist. Und es hat damit zu tun, was mit diesem Namen Jesus verbunden ist, der Erstgeborene, der Lebendige, der Erste und der Letzte, der vor aller Schöpfung und durch alle Schöpfung bis ans Ende der Zeit gegenwärtig ist, immer und überall da ist, der Sohn Gottes, der die Herrlichkeit des Vaters abgelegt hat und nun zu uns hineingekommen ist in diese Welt, Mensch geworden ist und zugleich ganz Gott geblieben ist, für uns schon nicht mehr begreifbar. Und trotzdem haben wir ihn so und nicht anders. Schon da stolpern viele und sagen, das kann überhaupt nicht sein. Das ist eine sonderbare Sicht und manche haben das längst überwunden und abgelegt, dass Jesus nach eigener Aussage identisch ist mit dem Vater, mit dem Ewigen. Und dann wird es noch steiler, wenn es heißt, dass Jesus das Lamm Gottes ist für die Schuld der Welt. Da landen wir bei Karfreitag und bei Ostern, kommen schon in diese Spur hinein und viele würden sagen, das ist alles überholt, das kann man alles so nicht mehr sagen. Also das Zentrum dessen, was wir eigentlich in Jesus haben, das ist bei weitem nicht mehr das Zentrum in der Gemeinde Jesu. Der Name Jesus kommt in vielen Gemeinden kaum noch vor. Und das sage ich nicht so als Rundumschlag, sondern das ist das, was viele immer wieder beklagen und sagen. In meiner Gemeinde taucht Jesus gar nicht mehr auf. In der Verkündigung geht es nur noch um viele, viele andere Dinge. Aber der Name von Jesus und das, was er getan hat und noch tun wird, das kommt nicht mehr vor. Dass in ihm allein alle Erlösung ist. Dass er von den Toten auferstanden ist, dass er der Herr ist, dass er wiederkommen wird nach seiner Verheißung, dass er der Herr ist in Ewigkeit, dass er regiert auch unter uns und an uns und über uns, dass alle Mächte und Gewalten ihm untertan sind. Und Lästerung, dieser Vorwurf an die Synagoge der Juden, die durch Lästerung sich da hervortut, Lästerung heißt nichts anderes als, da wird alles verschwiegen und widersprochen, was zu seinem Wesen gehört. Das reicht schon. Nur das Schweigen und das Widersprechen gegen das, was wir in Jesus haben. Wir müssten sagen, was haben wir denn noch in unserem Glauben? Was haben wir denn noch als Gemeinde Jesu, wenn wir auch nur Teile von diesem Bekenntnis an Jesus streichen? Was haben wir noch, wenn wir seine ewige Existenz streichen? Was haben wir noch, wenn wir die gültige Vergebung am Kreuz Jesu streichen? Was haben wir noch, wenn er nicht auferstanden ist? Was haben wir, wenn er nicht wiederkommen sollte? Wenn das alles nur eine schöne Idee war, aber eigentlich eine Täuschung? Was bleibt denn übrig? Wenn wir nur eines streichen, fällt unser Glaube zusammen wie ein Kartenhaus. Da bleibt noch genug übrig, was man dann noch tun kann. Soziales Engagement und Moral und Ethik und Kirchengeschichte und Kirchenmusik und was da alles ist. Nur das Entscheidende, nämlich Jesus im Zentrum der Gemeinde Jesu. Die Lebendigkeit, die Kraft seiner Auferstehung, von der Paulus immer wieder spricht, die wäre mit einem Schlag dahin. Wir hätten nichts mehr von all dem. Dann wären wir tatsächlich arm. Dann wären wir so wie die Gemeinde in Laodicea, von es heißt, du sagst zwar, du glaubst zwar, du seist reich und weißt nicht, wie armselig du bist in deinem Reichtum. Das ist auch ein Bild, wie Gemeinde Jesu sich verändern kann. Und wenn wir dann noch zu uns selber kommen, also nicht nur über Juden urteilen und über die anderen Christen urteilen, die es ja überall gibt in dieser Welt, sondern auch wenn wir auf uns selber noch einmal kommen und fragen, wer bin denn eigentlich ich? Und noch mal klären müssen, ob denn Jesus in meinem Leben tatsächlich der Herr sein darf. Ob er in meinem Leben bestimmen darf. ob er da hineinlangen darf und sagt, es geht heute nicht nach links oder nach rechts oder umgekehrt. Ob er bestimmen darf, wie mein Lebensweg in Zukunft aussehen darf. Es gibt ja ein wunderschönes Wort dafür, ob er Regie führen darf in meinem Leben. Regie ist nichts anderes als regieren. Er führt Regie. Und wenn man es mit dem Regieren nicht so richtig aushalten kann, dann probieren es doch mal mit Regie führen, die Regie abgeben. Dass ein anderer sich auf diesen Stuhl setzt und sagt, heute machen wir es mal so und das üben wir jetzt ein paar Mal, bis der Dreh funktioniert, bis du den Dreh raus hast und es dann gut geht. Regie abgeben in seiner Hand. Stimmt das eigentlich noch in meinem Leben, dass er die Regie auch führt und führen darf und führen soll? Oder habe ich es längst hinter mir gelassen? Umso mehr gilt auch uns wie den Christen in Smyrna, fürchte dich nicht vor dem, ich sage es mal ganz allgemein, was da kommen wird. Also wir fürchten uns ja schon davor, dass er uns in die Quere kommen könnte. Dass er sagt, wir machen es mal anders. Ich habe einen anderen Weg für dich. Aber noch mehr, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst, wenn du dich zu Jesus bekennst. Und auch das sehen wir, das wird schwieriger, auch in unserer Zeit, auch in unserem Land. Wenn wir sagen, was wir glauben, dann wird das langsam eng. Wir dürfen schon gar nicht mehr alles sagen in aller Öffentlichkeit, was wir denken, was wir glauben. Wenn wir von Jesus reden und sagen, er ist der eine Weg und die Wahrheit und das Leben und es gibt keinen anderen. Oder wenn wir es umgekehrt sagen, in ihm haben wir den Weg und die Wahrheit und das Leben und in ihm haben wir alles, was nötig ist, da ist sofort der Widerstand und die Verachtung da. Wie schnell das geht, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Warum? Das ist ja eine Formulierung, die in der Bibel immer wieder kommt. Fürchte dich nicht, hab keine Angst, sei nicht so furchtsam. Verschiedene Varianten. Warum sagt er das? Weil wir uns fürchten. Weil wir uns fürchten. Darum sagt er das. Weil er uns kennt, weil er uns sieht, weil wir eben nicht mutig genug sind, weil wir immer neu lernen müssen, mutig zu werden und mutig zu sein. Und dann unseren Weg zu gehen. Was für ein langer Weg das sein kann, bis wir endlich mutig werden. Ich weiß, wovon ich rede. Wie lange das braucht, sich selbst zu überwinden, endlich das zu tun, wozu wir berufen sind. Dass dieser Weg, mutig zu werden, manchmal viel, viel länger dauert und viel schwieriger ist, als einfach zu bekennen und zu sagen, was wir glauben. Und dass die Angst vor der Bedrängnis viel größer ist als die Bedrängnis selber. Die Bedrängnis selber, die mag relativ kurz sein. Da sagt uns dieses Sendschreiben, die dauert für die meisten oder für die Einzelnen nur 10 Tage. Aber die Angst, die geht manchmal jahrelang dem vorauf. Immer wieder neue Anläufe, immer wieder diese Bedrängnis der eigenen Angst. Ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Und auch nicht ihr alle, sondern einige von euch. Das ist die Formulierung, die wir in diesem Brief haben. Und wir sollten auch nicht übersehen, dass Jesus ja nicht nur gesagt hat, seid getreu und ihr müsst um jeden Preis euren Glauben bewahren und zeigen und allen sagen, sondern Jesus kann auch ganz anders reden, nämlich zum Beispiel in Matthäus 24, wo er sagt, wenn das anfängt zu geschehen mit der Verfolgung, dann flieht. Das sind ganz ungewohnte Töne für uns. Es gibt auch Situationen, da dürfen wir fliehen, da dürfen wir davonlaufen. Oder bleibt, wo ihr gerade seid, auf dem Dach oder auf dem Feld oder wo auch immer. Versteckt euch, verkriecht euch, macht euch unsichtbar. Auch das scheint erlaubt zu sein. Dass wir nicht um jeden Preis, in jeder Situation, die Starken sein müssen, die sich zwingen müssen. Aber wenn es mit dem Verkriechen nicht mehr geht, mit dem Verstecken, mit dem Fliehen nicht mehr geht, dann seid getreu bis an den Tod. Und das heißt, und dann geht mutig voran. Dann zögert nicht mehr, sondern dann geht hinein in diese schwierige Strecke eines Lebens. Seid getreu bis an den Tod. Was heißt das, getreu bis an den Tod? Man könnte es ja so verstehen, halte den Glauben bis an den Tod. Glaube und Treue ist ja dasselbe Wort. Gibt keinen Unterschied. Wir halten den Glauben bis an den Tod. Was macht man, wenn genau da die große Schwachstelle ist? Wenn ich sagen müsste, ja, ich würde gerne, aber ich weiß von mir, wie feige ich bin, wie schwach das ist in meinem Leben. Ich kenne mich, ich weiß, wie schnell ich einknicke und wie oft mir das schon passiert ist, in viel harmloseren Situationen, dass ich meinen Mund nicht aufgemacht habe, dass ich geschwiegen habe, dass ich mir komisch vorkam. Wie oft geschieht das? Was macht man dann, wenn genau da die Schwachstelle ist und es zugleich heißt, sei getreu bis an den Tod? Ja, wir wollen das gerne. Und dann merken wir, das funktioniert so nicht. Und genau da liegt unser Problem, nämlich zu wissen, nicht nur ich weiß, wie schnell und wie leicht ich einknicke, sondern er weiß es auch. Er weiß es auch. Und vor ihm darf ich sein mit dieser Schwachheit. Er hat die Schwachen, die Geringen, die Armen im Geist eingeladen, zu ihm zu kommen und bei ihm zu sein und verheißen, dass er niemanden allein lässt. Sei getreu heißt, verlass dich drauf, dass der Glaube dich hält. Und das ist etwas ganz anderes, als wenn ich sage, du musst deinen Glauben bewahren, du musst deinen Glauben halten. Sondern verlass dich drauf. Das meint dieses Wort, dass der Glaube dich hält. Du kannst dich darauf verlassen, dass dein Glaube stärker ist, nicht du bist stärker. Und wenn du stark genug bist, dann ist dein Glaube auch stark genug. Nein, es ist umgekehrt. Der Glaube, der in mir ist, der ist per se stark, egal wie stark oder wie schwach ich bin. Es ist der Glaube, der stark ist. Es ist der Glaube, der überwindet. Und da, wo ich schon längst über alle Berge bin, da darf ich mir immer sagen, der Glaube ist da. Und in diesem Glauben darf ich diesen Weg gehen und darf auch umkehren, darf wieder mutig werden. Verlass dich darauf, dass der Glaube dich hält und nicht du den Glauben, dass wir es nicht umkehren und dann nicht mehr verstehen können. Viele Ausleger bringen dieses Sendschreiben an Smyrna mit einer Gestalt in Verbindung, die wir hier vermutlich gar nicht gesehen haben, nämlich mit Hiob. Hiob ist dafür eine geniale Gestalt. Ich mag diese Geschichte von Hiob sehr, nicht in diesen vielen Einzelausführungen, sondern eigentlich nur um eine Aussage willen, weil es bei Hiob genau um diese Frage geht. Die Frage nach dem Glauben oder die Frage, wer sagt denn, dass der Glaube nicht hält? Ja, also auch ganz konkret, wenn Sie den Eindruck haben, mein Glaube hält nicht. Kann sein, dass Sie diesen Eindruck haben. Mein Glaube ist zu klein, mein Glaube ist zu schwach. Und ich könnte mir vorstellen, dass Hiob das unzählige Male so gedacht und empfunden hat. Mein Glaube ist zu schwach. Es geht gar nicht um diese Frage, Hiob, was glaubst du denn eigentlich, wie stark dein Glaube ist? Sondern wie stark der Glaube ist. Nicht dein Denken, dein Meinen, dein Fühlen, sondern der eine, der sagt, dass der Glaube zu schwach ist, das ist immer der Teufel. Und er ist der Einzige, da ist er auch mal der Einzige, der sagt, dein Glaube ist zu schwach. Er ist es, der sagt, dein Glaube wird nicht halten. Und er ist unglaublich davon überzeugt, dass der Glaube Hiobs nicht halten wird. Und ich glaube, also wenn ich Sie fragen würde, wer von Ihnen hätte denn da standgehalten in dieser Situation? Den möchte ich gerne sehen, der da vorsichtig sein Händchen hebt und sagt, ja, ich würde es mal riskieren. Keiner von uns. Darum geht es auch gar nicht. Sondern dass wir verstehen, was der Glaube in uns bewirkt. Nicht, was wir im Glauben bewirken, sondern dass dieser Glaube in uns durch Jesus Christus ist. Wenn Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, damit ist alles gesagt. Und dass er damit weiß, dass der Glaube ihn, vielleicht weiß er das auch gar nicht, vielleicht erlebt er es einfach nur. dass der Glaube trägt, dass der Glaube nicht einknickt und erleben darf, was am Ende herauskommen darf, nämlich, dass der Teufel wie ein geprügelter Hund davonschleichen muss. Was für ein Ende dieser Geschichte! Dass der Teufel lernen musste, du hast Unrecht, du hast dich getäuscht. Der Glaube hält, was er verspricht. Der Glaube trägt dich. Vielleicht weißt du es noch gar nicht. Vielleicht hast du es noch nie erlebt. Aber schau nicht auf dich. Schau nicht darauf, ob dein Glaube jetzt besonders beeindruckend ist oder nicht. Sondern schau einmal nur auf den Glauben. Nur auf den Glauben. Auf den Glauben, der durch den Heiligen Geist in dir wohnt. Und Paulus das immer wieder sagt, schau auf die Stärke dieses Geistes, schau auf die Stärke dieses Glaubens. Ob du schwach bist oder stark, sieh nicht auf dich, du wirst untergehen, sondern schau diesen Glauben an und dann sei getreu bis an den Tod. Dann wirst du es können, dann wird es dir gelingen. Nicht er stellt unseren Glauben in Frage. Nicht wir müssen dauernd hinsehen, ob es wohl reicht, sondern Gott sagt, dieser Glaube hält und dieser Glaube trägt. Und darum ist es so wichtig für uns, was, gibt es diese schöne Formulierung, was der Glaube vermag, was der Glaube vermag in meinem Leben. Nicht wir, nicht ein paar ganz Mutige, sondern manchmal die, die ganz schwach und vielleicht auch eher feige sind. Schau auf den Glauben. Schwache, armselige, bedrängte Gestalten, die an Jesus glauben und auf Jesus sehen und doch stark sein dürfen durch den Glauben. Ist das nun die Voraussetzung für die Krone des Lebens, wenn es heißt, sei getreu bis an den Tod? Und es kommen verschiedene Formulierungen. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Oder dann will ich dir die Krone des Lebens geben. Und nur, wenn du getreu bist an den Tod. Und was mache ich, wenn ich nicht so getreu bin? Kommt dir sofort wieder dieser Gedanke, was passiert da in meinem Leben, wenn es mir nicht gelingt? Das ist wieder ein grammatikalischer Irrtum. Einmal von der Krone des Lebens, dass manche denken, wenn ich mir besonders viel Mühe gebe, dann kriege ich zum Leben auch noch ein Krönchen obendrauf. Also einer mit Krönchen und die anderen ohne Krönchen. Alle in der Ewigkeit, aber die einen mit, die andere ohne Krönchen. Das ist nicht gemeint, sondern das Leben ist die Krone. Das ist typisch im Hebräischen und im Griechischen, diese Genitivkonstruktion, dass die Krone des Lebens heißt, das Leben ist die Krone. Und darum kannst du getreu sein, darum darfst du überwinden, darum darfst du weitergehen, weil du das Leben schon hast. Ich werde dir die Krone des Lebens geben, nicht ein Krönchen obendrauf, sondern du hast schon die Krone des Lebens. Und darum darfst du diesen Weg weitergehen, auch wenn es in die Bedrängnis und durch die Bedrängnis hindurchgehen muss, dass ich mich freuen darf, an diesem Weg mit ihm, auch an dem, was sehr schwierig ist, dass ich mutig sein darf und dass ich dann auch sagen darf, nur noch einmal sterben. So wie es die Kinder sagen kurz vor Weihnachten, nur noch einmal schlafen und dann ist Weihnachten. Nur noch einmal schlafen, dann geht's in die Ferien oder irgendwas. Nur noch einmal sterben. Der zweite Tod gilt euch nicht mehr. Nur noch einmal sterben. Und da wird es für manche ganz schwierig, weil sehr, sehr viele den Eindruck haben, dass dieses Sterben ein ganz, ganz steiler und schwerer Weg ist. Stimmt gar nicht. Martin Luther hat das so schön gesagt, in Abwandlung eines Jesuswortes, der Weg ist schwer, aber nicht lang. Und das gilt besonders für diesen Weg des Sterbens und auch des Leidens. Der Weg ist schwer, aber nicht lang. Die Angst vor dem Sterben ist für viele viel, viel schwerer als das Sterben an sich. Ich habe viele im Sterben begleitet und ich habe, soweit ich das in meiner Erinnerung sehe, nie jemanden gesehen, der qualvoll gestorben wäre. Habe ich nie erlebt. Ich habe viele gesehen, die gesagt haben, jetzt geht's nach Hause. Ich habe viele gesehen, die mit einem Lächeln gestorben sind, tief entspannt. Weil wir nicht einfach irgendwie sterben, sondern weil er uns sterben lässt, kommt wieder Menschenkinder. Und da gibt es ein wunderschönes Bild, wenn es in der Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus heißt, der Mann, der stirbt und findet sich da irgendwo wieder im Feuer und muss sehen, wie es regelt. Lazarus aber wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Da kann man natürlich sagen, das ist natürlich eine schöne Formulierung. Ja, ein netter Versuch, uns zu trösten mit so einem Sterben. Nein, das ist kein netter Versuch zu trösten. Das ist die Wirklichkeit des Sterbens für ganz viele Gläubige, die wissen, wo es hingeht und die sagen können, ich muss keine Angst mehr haben vor diesem letzten Weg, auch wenn er schwer ist, aber kurz ist. Und ich darf hineingehen in diesen Weg, weil es das letzte Sterben ist, das ich in diesem Leben erleben werde. Und dann kommt Herrlichkeit. Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Und da sind wir. Da dürfen wir sein und dürfen uns daran freuen. Der Weg ist schwer, aber nicht lang. Es geht nach Hause. Es geht nach Hause. Johannes Busch, der Bruder von Wilhelm Busch, hat das einmal beschrieben, als er von der Front im Zweiten Weltkrieg nach Hause fahren durfte auf Fronturlaub und 3 Tage und Nächte in der brütenden Hitze des Sommers mit unzähligen anderen Soldaten in so einem Viehwaggon transportiert wurde, nach Hause transportiert. Und er hat immer gesagt, für mich galt nur eins, ob die Fahrt noch eine Woche weiterging oder nicht, für mich gab es nur dieses eine Wort, nach Hause, nach Hause. Und das ist es, wir gehen nach Hause. Am Ende wird es ein wenig schwer, aber der Weg ist kurz. Und die Engel werden uns tragen in Abrahams Schoß. Das gilt für ein normales Sterben, für uns als Christen, und das gilt für die, die unfreiwillig diesen Weg gehen müssen. Am Ende steht er. Er ruft uns. Er lässt uns sterben. Wir sterben nicht einfach so, wir sterben nicht irgendwie, sondern wir sterben, weil er uns ruft. Sei getreu bis an den Tod und verlass dich drauf. Es hält. Wir beten noch. Ich darf bitten, dass Sie dazu aufstehen. Herr Jesus, und das dürfen wir als dein Versprechen nehmen, deine Verheißung, dass du uns auch auf diesem schwersten der Wege nicht allein lässt, nicht irgendwie da durchgehen lässt, sondern dass du da bist und uns siehst und uns kennst, auch unsere Angst und unsere Not, aber dass du uns bis ans Ziel bringst. Und dass du längst schon deine Engel in Bewegung gesetzt hast, nicht erst im Sterben, sondern auch im Leben. Dass wir umgeben sind von all dem, was du an uns tust. Und dass du uns durch jeden Weg durchbringen wirst, wie du uns bis heute durch jeden Weg hindurchgebracht hast und wir immer nur staunen können, wie gut du das machst. Wir wollen dir gerne vertrauen, nicht uns, sondern dir. Wir wollen verstehen, was es mit diesem außergewöhnlichen Glauben auf sich hat, der in uns lebendig geworden ist durch deine Gnade. Und wir halten uns einzig und allein an dich, an deiner Gegenwart, an deine Kraft, an dein Heil, an deinen Heiligen Geist und an dein Wort, das du uns gegeben hast. Danke, dass du in allem der Herr bist, im Leichten und im Schönen, aber noch viel mehr in dem, was uns schwer ist. Gelobt seist du darüber. Und in deinem Namen beten wir miteinander, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.